Ja, guten Abend alle beieinander. Aufruf an die Protestanten. Wir haben schon so viel geredet über dieses Jahr und über die Gemeinschaft der Protestanten und der katholischen Kirche und alles, was damit zusammenhängt. Und wir haben einige Dokumente schon studiert in diesem Zusammenhang. Aber da sind noch einige Dinge, die wir noch nicht besprochen haben. Und ich habe gedacht, wir könnten das vielleicht tun und zusammen mit einem Aufruf an die Protestanten. Wir leben in einer ganz besonderen Zeit. Und die ganze Welt scheint zu wissen, dass etwas dramatisch passieren wird, irgendwann mal. Ich glaube, da ist kein Mensch, der sich die Medien anschaut, der nicht merkt in seinem Knochen, dass nicht alles in Ordnung ist mit dieser Welt und dass irgendwann ein großes Ereignis stattfinden wird. Und so haben wir die verschiedenen Glaubensgemeinschaften, die auch ständig reden über diese Dinge. Und wir haben ja auch über diese Dinge geredet, aber wir haben versucht, es in einem biblischen Kontext, in einem prophetischen Kontext zu verstehen. Hier haben wir eine Webseite, wo es geht um Endzeitprophezeiung, Angst vor Katastrophe 2017. Jungfrau Maria weint und in diesem Zitat steht geschrieben, ein weinendes Bild gilt allgemein als Zeichen für ein kommendes Ereignis beziehungsweise Warnung davor. Und so haben wir diesen Gedanken, dass etwas Großartiges ist am Kommen. Und ich glaube auch, etwas Großartiges ist am Kommen. Aber was wird es sein? Ist es irgendetwas, was mich nicht beeinflusst, was außerhalb mir steht? Oder möchte Gott zu meinem Herzen reden und sagen, ich möchte, dass du eine Entscheidung machst hier in deinem Herzen, entweder für dies oder für das. Vorneweg, ihr wisst ja, dass ich bin siebenten Tags Adventist. Jetzt würden die meisten sagen, wie meine eigene Familie, die war, oh meine Güte, jetzt sitzt er bei den Sekten. Naja, wieso sitze ich bei den Sekten? Meine Mutter war Protestant, sie war Lutheranerin, mein Vater war Katholik. Also hatte ich die volle Palette zu Hause, um zwischen diesen beiden zu wählen. Und ich wurde katholisch natürlich erzogen. Und wenn ich irgendetwas hätte wählen müssen, außer dem Katholizismus, ohne Wissen, dann wäre es natürlich lutheranisch-protestant gewesen. Und als ich die Bibel entdeckte und auch entdeckte, was Martin Luther lehrte und was die Bibel sagte in den Prophezeiungen über den Antichristen und Daniel 7 und alle diese Dinge, die wir besprochen hatten, da war ich überzeugt, dass die Bibel der Maßstab sein muss. Natürlich war ich dann auch überzeugt, dass Martin Luther, wenn der heute gelebt wäre, ich glaube, ich wäre mit ihm auf die Barrikaden gegangen. Ich denke, wir hätten Seite an Seite gekämpft. Wenn ich könnte, würde ich sagen, ich wäre ein Luther-Fan gewesen. Bin es auch immer noch. Also zu den Lutheranern möchte ich gerne sagen, wenn ihr denkt, dass ich als siebenten Tags Adventist eine nicht protestantische, sektarische Verbindung da habe, dann möchte ich zu meinen Lutheranern sagen, ich bin im Mark und Knochen ein Lutheraner. Aber vielleicht noch ein bisschen mehr als ein Lutheraner. Zu den Methodisten würde ich gerne sagen, ihr habt so ein Verständnis von wie das Gesetz und die Werke zusammenhängen mit dem Gesetz und mit dem Glauben aus der Rechtfertigung, dass wenn ich auf die Barrikaden gehen könnte, würde ich gerne mit euch auf die Barrikaden gehen. Ich würde mich an die Seite der Methodisten stellen. Ich bin Methodist in Mark und Knochen. Aber vielleicht möchte ich ein bisschen mehr als nur Methodist sein. Und wenn es zu den Baptisten kommt, was für eine wunderbare Erkenntnis. Und einmal in der Vergangenheit habt ihr sogar den Sabbat erkannt. Und dann gab es die Siebenten-Tags-Baptisten. Und sie hatten die Großtaufe entdeckt. Und sie hatten diese fantastischen Wahrheiten gehabt. Und sie waren protestantisch ausgerichtet. Wenn ich mit euch auf die Barrikaden gehen könnte, ich würde gerne mich als Baptist bezeichnen. Also ich bin Siebentags-Adventist. Ich schreibe das mal auf, dass Menschen sehen, was ich glaube. Die meisten heutigen Christen betrachten uns als Sekte. Denn wir haben so ein paar komische Lehren. Und das sind Lehren, die die meisten Protestanten vielleicht nicht so sehen. Und darum sind wir komisch. Der Sabbat natürlich Nummer eins. Aber da sind auch ein paar andere Lehren, die anders sind. Wir gelten als gesetzlich, weil wir für das Gesetz einschließlich des Siebentags-Sabbats eintreten. Aber ich habe ja versucht, in einem Vortrag zu erklären, dass man den Sabbat gar nicht gesetzlich halten kann. Das ist total ausgeschlossen. Und diejenigen, die ihn gesetzlich halten wollten, Jesus hat sie verurteilt, denn er hat ihnen das Herz des Sabbats gezeigt, mit allen seinen Sabbatswundern. Und der Sabbat steht für Rechtfertigung durch den Glauben allein, denn ich habe nichts beigetragen zur Schöpfung und ich kann auch nichts beitragen zu meiner Wiederherstellung. Also steht er für Rechtfertigung aus dem Glauben, kann also nicht gesetzlich sein. Also bitte ich, nicht gleich alles auszuschalten, sondern nur ein bisschen zuzuhören. Wie ihr wisst, dieses Jahr ist das Jubeljahr für die Erinnerung an die protestantische, den Anfang. Und die verschiedenen Glaubensgemeinschaften wollen sich dem Papsttum nähern. Und es ist interessant, dass die Schweizer evangelisch-reformierte Kirche zum Beispiel will den Reformationskonflikt offiziell in Wildhaus, dem Geburtsort Zwinglis, zu Pfingsten 2018 begraben. Also es scheint, da ist ein protestantisches Begräbnis und das macht mir Sorgen. Hier ist der Kirchenbote und sie haben da einen interessanten Artikel, die Protestanten der Schweiz. Wer weiß, was Wahrheit ist? Und ich habe diesen Artikel gelesen, ich werde ihn nicht hier studieren, aber da wird philosophiert von was dieser sagt und was der sagt und was Konfuzius gesagt hat und jener und so weiter. Und ich wundere mich, warum Protestanten, wenn ihr sola scriptura seid, wieso fragt ihr nicht mal, was sagt die Bibel, was ist Wahrheit? Ist das nicht eine logische Frage? Wieso, was der sagt oder jener sagt, das ist doch, kann irgendeine Philosophie gebraucht werden. Die Bibel ist ganz eindeutig. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also er ist Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Dein Gesetz ist Wahrheit. Alle deine Gebote sind Wahrheit. Also wenn ich wissen möchte, was ist Wahrheit? Diejenigen, die den Glauben an Jesus Christus und seine Erlösung haben, die sein Wort als Wahrheit annehmen und die ihm in seinen Geboten gehorsam sind. So einfach ist das, gar nichts Kompliziertes. Nichts hat sich noch je geändert. Hier ist der kleine Abschnitt. Wir feiern 500 Jahre Reformation. Wir brauchen nicht alles lesen, nur der erste Satz. Geplant ist, dass in Wildhaus, dem Geburtsort von Zwingli, am Pfingsten 2018 ein Schlusspunkt gesetzt wird. Ein Schlusspunkt. Und wir hatten ja gesehen, dass der Papst den Lutheranern, die Lutheraner gefragt hat, komm, wir vergessen die Lehren. Denn die Lehren, die machen nur Probleme. Komm, wir sorgen für die Armen. Wir haben so viele Wirtschaftsprobleme. Komm, wir kümmern uns darum. Komm, wir ändern unser Anliegen nach Sozialtheologie. Das sind genug Probleme, um die wir uns kümmern können. Aber eine Kirche, muss die nicht das Evangelium predigen? Ist das nicht der Auftrag? Ist der Auftrag Jesu nicht, geh in die ganze Welt und predige was? Das Evangelium. Das Evangelium hat zu tun mit der guten Nachricht der Erlösung in Jesus Christus. Und soll ich das jetzt beiseite legen und mich in die Sozialpolitik einmischen? Ist das nicht der Auftrag des Staates und jedes Einzelnen und auch der Kirche, um mitzuhelfen, mit Sozialproblemen und den Armen zu helfen? Kein Problem damit. Aber wenn das Evangelium ersetzt, dann ist es die Katastrophe. Denn wie sollen Menschen zu Christus geführt werden? Also wenn die Lehre das Problem ist, und wir müssen das beiseite legen, dann legen wir das Evangelium beiseite. Und wenn da die beiden Kirchengemeinschaften zwei verschiedene Evangelien haben, dann sind sie doch Konkurrenzen. Das ist doch eine Konkurrenz, ja oder nein? Ist doch logisch. Also müssen wir die Lehre beiseite legen, denn sonst konkurrieren wir und wir wollen ja gemeinsam sein. Das geht nicht. Entweder das eine oder das andere. Entweder ich predige die Wahrheit oder ich werde ein Sozialorgan, ein Seitenarm des Staates. 1. Timotheus 4, Vers 16 sagt, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Römer 16, Vers 17. Ich ermahne euch, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt. Und meidet sie. Der Papst sagt, gib die Lehre auf. Die Bibel sagt, pass auf, wenn jemand das sagt. Titus sagt in 2,1, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnung und das Lehren. Zu wem soll ich gehorchen? Das ist doch eine Krise. Und wenn die meisten Protestanten glauben, dass das eine gute Sache ist, um die Lehre beiseite aufgunsten der Einigkeit zu legen, dann haben wir ein Problem. Seht euch vor, sagt der 2. Johannes 1, 8 bis 11, seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nimmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Wow. Denn wenn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Also die Lehre bringt eine Scheidung. Das ist, was die Bibel sagt. Und wenn ich bei der Bibel bleibe und jemand sagt, ich kann nicht diese Lehre, die die Bibel verkündigt, vertreten, ich muss eine andere Lehre bringen oder die Lehre sogar ganz beseitigen, dann muss ich leider sagen, ich kann mit dir, was dieses Ding betrifft, nicht auf gleicher Linie sein. Es ist unmöglich. Papst Franziskus drängt in Schweden auf katholisch-lutherische Versöhnung. Und sie haben es ja unterschrieben, das gemeinsame Dokument in New York. Katholiken und Lutheraner, Unterzeichnung, Erklärung über den gemeinsamen Weg. So heißt das Dokument. Jetzt, letztes Mal haben wir ein anderes Dokument beschrieben, aber was ist das jetzt hier mit diesem Dokument? Ruf zur Einheit am Reformationsjubiläum. Eine Erklärung der Erzbischöfe von Canterbury und York stellt fest, die Spaltung habe die Einheit der Kirche bleibend Schaden zugefügt. Also nicht nur die Lutheraner, sondern jetzt auch die Kirche von England. Und das ist ja ein Bericht von BBC News. Also Vermächtnis des Misstrauens und der Konkurrenz hinterlassen habe. Weiter heißt es, dieser Reue müssen Taten folgen, indem man auf andere Kirchen zugeht und die Beziehung mit ihnen stärkt. Und dann ein Aufruf an alle Christen. Die heutige Erklärung ist ein Aufruf an alle Christen, gleich welcher Denomination, die Teilung zu bereuen und sich unter dem christlichen Evangelium zu vereinigen. Das ist eine tolle Sache. Ich habe kein Problem, wenn man sich unter dem christlichen Evangelium vereint. Aber wenn da zwei verschiedene Evangelien sind, welche soll ich denn dann wählen? Die biblische natürlich. Und das geht ja nicht. Da haben wir ja ein Mega-Problem. Also Aufruf an die Protestanten. Wenn ihr behauptet habt in eurer Vergangenheit, sola scriptura, dann bleibt dabei. Wenn ihr behauptet habt, sola Christus, dann bleibt dabei. Wenn ihr behauptet habt, sola fide, dann bleibt dabei. Durch Glaube und Glaube allein. Ruf zur Einheit am Reformationsjubiläum. Noch einen Satz wollen wir da lesen. In einer gemeinsamen Erklärung nach dem Gottesdienst im Oktober sagten die zwei Führer, sie würden unbeirrt weiter die Einheit zwischen den zwei Kirchen suchen. Es ist ja tragisch, dass diese englische Gemeinschaft, die so gekämpft hat für den Protestantismus, dass sie durch Gebet sogar Gottes Hilfe bekamen und die Armada von Spanien vernichtet wurde durch die Stürme und die Wellen, eher als durch die paar Schiffchen, die die Engländer hatten. Und dadurch ging die Bibel in die ganze Welt. Und sie waren Protestant und sie haben all die Götzen und all die Dinge aus den Gemeinden rausgeschmissen und die Kirchen waren sauber. Und dann kam die Oxford-Bewegung und dann kam Cardinal Newman, der Protestant war und nachher übergetreten ist zur katholischen Kirche und da Kardinal wurde und dann Heiliger wurde und dann wurden seine Knochen zusammen als Benedikt der 16. in England war, ausgegraben. Die Händchen wurden zerlegt und geschickt zu den verschiedenen Kirchengemeinschaften, dass man die anbeten kann, die Knöchlein. Wo kommt denn dieser Unsinn her? Und dann kamen die Bilder wieder in die Gemeinde rein. Der Altar wurde wieder reingetragen. Die Messe wurde wieder gelesen, so wie sie früher war. Und von der Kirche war nichts mehr übrig, was protestantisch war. Sie war katholisch und nur im Namen war sie Protestant. Und so galt sie als Brücke zwischen dem Protestantismus im Allgemeinen und der katholischen Kirche. Und jetzt so ein Aufruf. Evangelisch-Lutheraner billigen mit großer Mehrheit die Erklärung zur Einheit mit Katholiken. Christian News hat die gleiche Nachricht gebracht. Die Erklärung auf dem Weg, also das ist das Dokument, wurde auf der Kirchenversammlung im Ernest M. Memorial Kongresszentrum in New Orleans mit 931 zu 9 Stimmen bestätigt. Oh, kriege ich ja Bauchweh. 931 zu 9. Also nur 9 Menschen in diesem Gremium haben gesagt, nein. nur 9. Die Erklärung möchte unsere Einheit sichtbarer machen. Bischof Elisabeth Eaton, liebe Schwestern und Brüder. Ich finde das immer so interessant, wenn sie schon so anfangen. Ich bin ja so ein unartiger Kerl, der immer solche Sachen rauskratzen will. Der Satan ist ein Meister in dem Umgekehrten. Er will ja alles umkehren, ist es nicht so? Wenn Gott eine Hierarchie darstellt, dann stellt er sie auf den Kopf. Wenn die Erde dem Menschen untertan sein, dann muss es in der Gaia-Hypothese der Mensch der Erde untertan sein. Aber es ist okay, ich habe kein Problem mit liebe Schwestern und Brüder. In der Vergangenheit war es immer liebe Brüder und Schwestern und es ist ja gut, wenn die Frau jetzt mal dran ist an erster Stelle. Liebe Schwester und Brüder, lasst uns innehalten in diesem historischen Moment würdigen, sagte Eaton. Auch wenn wir noch nicht am Ziel sind, können wir doch sagen, dass wir in der Tat auf dem Weg zur Einheit sind. Nach 500 Jahren Teilung und 50 Jahren Dialog, also haben wir wieder diese beiden Jubiläums da drin, muss dieser Schritt im Kontext anderer wichtiger Übereinstimmungen verstanden werden, besonders die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre von 1999. Na, über die will ich nicht mehr reden, denn wir haben ja einen ganzen Vortrag darüber gehalten. Jetzt von diesen 9, die nicht übereinstimmen. Was sagen die denn? Und dann bringt dieses Christian News Network die Aussagen von diesen Protestanten, die sich gegen diese gewaltige Mehrheit wagen, um dagegen zu stehen. Und einer von denen ist Mike Gendron, ein ehemaliger Katholik. Und er möchte gerne die Lutheraner hier belehren und sie erinnern. Und er sagt, ihr Streben nach Einheit mit der katholischen Religion führt dazu, dass sie den biblischen Glauben der Reformatoren verlassen, sagte er. Sie müssen wissen, dass es zwischen Katholiken und Kirchen, die Gottes Evangelium hochhalten, niemals biblische Einheit geben kann. Er führt noch weitere und wesentliche und grundlegende Unterschiede zwischen Evangelischen und Katholiken auf. Die Bibel lehrt Rechtfertigung aus Glauben, sagte er. Der Katholizismus belegt jedem mit Anathema, der glaubt, Rechtfertigung sei aus dem Glauben, erklärte Gendron. Die Bibel lehrt, dass unsere Wiedergeburt das souveräne Werk des Heiligen Geistes ist. Der Katholizismus lehrt Regeneration durch Wassertaufe. Die Bibel lehrt, wir werden durch das Blut von Jesu Christi gereinigt. Der Katholizismus lehrt Reinigung durch Fegefeuer. Fuhr er fort. Die Bibel lehrt, dass Jesus der einzigste Mittler zwischen Gott und Mensch ist. Der Katholizismus bietet viele Mittler, einschließlich Maria und die Priester. Also sagte Gendron, Einheit nur um der Einheit willen sei gegen die Heilige Schrift. Also nicht alle Protestanten jubeln, aber es scheint tragisch zu sein, dass es eine Minderheit ist, eine kleine Minderheit, die sich dagegen auflehnt. Hier ist ein Interview mit Bischof Schneider, denn es behaupten so viele Menschen, dass die katholische Kirche hat sich doch geändert, wir sind doch nicht mehr bei der Kirche im Mittelalter. Und was soll das, was da bei Trient passiert ist, das ist doch nicht wichtig für unsere Zeit, denn die Kirche hat sich geändert. So höre ich ständig meine protestantischen Geschwister, wie sie reden. Und ich möchte Ihnen doch sagen, bitte, passt doch ein bisschen auf. Rom kann sich nicht ändern. Denn sie ist unfehlbar. Und wenn sie sich ändert, dann gibt sie den Maßstab ihrer Existenz auf. Und er hat ein interessantes Interview gehabt mit einer Gruppe. Und die Frage da, wir können ja zurückkehren zu diesem hier, war, was machen wir mit den Irrlehren von Martin Luther? Das war die Frage. Es ist in Englisch. Und Bischof Schneider ist natürlich ein Deutscher. Es wäre ja schön, wenn ich es in Deutsch hätte. Ich habe es aber nicht. Aber er spricht so ein schön deutsches Englisch, also werdet ihr es ja wohl verstehen. Können wir es mal spielen?
Your Excellency, thank you for being here today. My question is, since the discussion is about heresy, one heretic who comes to mind is Martin Luther, whose 500th anniversary of the Reformation, the Pope will be commemorating very shortly. On an airplane interview, the Pope recently said that Martin Luther did not err on the issue of justification. What is your response to the Lutheran heresy and on the issue of justification and the upcoming ecumenical events, and how do traditional Catholics respond to the reports that are coming out?
We have already had an infallible response to the errors of Martin Luther, the Council of Trent. Of the Council of Trent about the errors of Luther has been an infallible ex cathedra. And the comments of the Pope in the plane are not ex cathedra.
Your Excellency, thank you for being here.
Okay, also er wird gefragt, was sagen Sie zu dem Ketzer Martin Luther? Er ist natürlich in einem katholischen Gremium. Was sagen Sie zu dem Ketzer Martin Luther und seiner Fehllehren? Wie stehen wir dazu? Denn der Papst hat gerade vor kurzem auf einem Flugzeuginterview gesagt, dass Martin Luther war gar nicht so verkehrt, wenn es kommt zur Rechtfertigungslehre. Und dann sagt er, ja, wir haben ja schon eine Antwort. Und da lesen wir, wir haben bereits eine unfehlbare Antwort auf Martin Luthers Irrtümer. Das Konzil zu Trient. Ich sage noch einmal, die Lehren des Konzils von Trient über Luthers Irrtümer sind unfehlbar. Sie sind ex cathedra. Und die Kommentare des Papstes im Flugzeug sind nicht ex cathedra. Das wissen wir ja, dass der Papst noch nie behauptet hat, dass er in seinen allgemeinen Aussagen unfehlbar ist. Er kann sagen, was er will. Und die Jesuiten haben sogar eine Aussage, die sagt, man darf sogar lügen, wenn das Werk der Kirche dadurch gefördert wird. Aber wenn er auf seinem Bischofsstuhl ex cathedra redet, dann ist er unfehlbar. Und hier haben wir es ganz eindeutig, die Kirche steht zu Trient. Also, nee, ich wollte es nicht wieder zeigen. Geh zum Nächsten. Streng dich an. So, sei lieb. Gut. Martin Luthers Theologie. Und wir haben es ja besprochen. Dieser eine und feste Fels, den wir die Lehre von der Rechtfertigung nennen, betonte Luther, ist der Hauptartikel der ganzen christlichen Lehre und umfasst das Verständnis aller Frömmigkeit. Also wenn wir diesen Artikel verlieren, dann haben wir alles verloren. Was hat die katholische Kirche gerade eben durch ihren Bischof gesagt über diese Lehre? Dass sie falsch ist. Dass sie falsch ist, dass sie ein Irrtum ist und dass das unfehlbar feststeht. Es ist nicht möglich, die beiden Theologien miteinander gleichzustellen. Das ist eines von den Adventistenschriften, Glaube und Werke, und da sagt die Autorin, erklärt deutlich und eindeutig, dass es nicht möglich ist, bezüglich unserer Stellung vor Gott oder seiner Gabe der Erlösung, irgendwas durch menschliches Verdienst zu erreichen. Wenn jemand das Geschenk der Erlösung durch Glaube und Werke erkaufen könnte, wäre der Schöpfer dem Geschöpf etwas schuldig. Hier besteht die Gefahr, dass Irrtum als Wahrheit akzeptiert wird. Also, ich bin Siebentags-Adventist. Bei wem stehe ich? Beim Papst oder beim Luther? Beim Luther, denn ich glaube das mit meinem ganzen Herzen. Also bin ich super Lutheraner. Rechtfertigung allein aus Glauben. Raum Martin Luther und Römer 1,17. Das ist ein interessanter Artikel. Das ist nämlich ein Auszug von Sproul, der einen Vortrag hielt, Lutheraner, über dieses Ereignis. Und ich möchte zeigen, was er hier lehrt. Fantastisch. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben lernen. Es ging dabei auch, das ist eine Predigt, es ging dabei auch um eine sprachliche Besonderheit, dass zu dieser Zeit der Kirchengeschichte, als Martin Luther lebte, gebräuchliche lateinische Wort für Rechtfertigung war, justificare. Es kam aus dem römischen Rechtwesen und bestand aus den Wörtern justus, justus, gerecht, und facere, machen. Entsprechend verstanden die lateinischen Kirchenväter unter Rechtfertigung den Vorgang, dass Gott ungerechte Leute durch die Sakramente der Kirche und anderes zu gerecht macht. Aber Luther las jetzt nicht das Lateinische, sondern das griechische Wort, die Kaios, aus dem Neuen Testament, was nicht gerecht machen bedeutet, sondern als gerecht betrachten, einordnen, erklären. Und das war der Augenblick des Erwachens für Luther. Er sagte, dann spricht Paulus hier nicht von der Gerechtigkeit, die durch Gott selbst gerecht ist, sondern die Gerechtigkeit, die Gott durch seine Gnade umsonst an Menschen gibt, die keine eigene Gerechtigkeit besitzen. Und so sagte Luther, was heißt das, die Gerechtigkeit, die mich erlöst, ist gar nicht meine eigene? Er nannte sie Justitia alienum, das heißt fremde Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die eigentlich jemand anders gehört. Es ist eine Gerechtigkeit extra nos, außerhalb von uns. Nämlich die Gerechtigkeit Christi. Und Luther sagte, als ich das entdeckt hatte, wurde ich vom Heiligen Geist wiedergeboren. Die Tore zum Paradies öffneten sich und ich schritt hindurch. Er brauchte nicht länger sich peitschen. Er brauchte sich nicht geißeln. Er brauchte nicht bei den Treppen hochkriechen. Er brauchte nichts tun, außer durch Glauben dieses Geschenk anzunehmen. Das heißt natürlich nicht, dass wir dann ungehorsam sind, denn dann haben wir natürlich den anderen Vortrag auch dazu gehabt. Aber das ist protestantische Lehre. US-Lutheraner ratifizieren katholisches interreligiöses Dokument. Hier ist Amerika, das ist die Jesuitenzeitschrift. Und sie sind begeistert, dass die Protestanten hier unterschrieben haben. Und dann zitieren sie, was diese Bischöfin gesagt hat, in diesem Artikel, in ihrem Jesuitenheft. Und der Bischof Madden, der ist auch begeistert und sagt, er sei Lutheranern begegnet, die bei den Treffen eine echte Sehnsucht nach Einheit, nach Zusammenkunft hatten, zum Ausdruck brachten. Und dass obwohl noch Hürden blieben, die Unterzeichnung des Dokumentes ein Zeichen dafür ist, wie sehr wir uns alle den Tag herbei erwünschen, an dem wir zusammen die Eucharistie empfangen können. Die Erklärung auf dem Weg, so heißt dieses Dokument, wurde letztes Jahr vorgestellt und ist eine Zusammenstellung von 50 Jahren interkonfessionellem Dialog zwischen den beiden Kirchen. Alle sind begeistert. Nur 9 haben gesagt, nein. Das ist ziemlich überwältigend, ne? Wenn man da steht. Ich war auch schon mal in so einer Versammlung, wo jede Hand hochging, außer meine. Und all die Köpfe gingen. Da fühlt man sich irgendwie bedrängt. Ja, was macht man denn da? Es war interessant, es war eine Staatssitzung. wo ein Gesetz besprochen wurde und eine Organisation gegründet wurde, wo alle Kirchen zusammenkommen wollten in einer Einheit, um mehr Macht mit dem Staat zu haben. Und da wurde die Frage gefragt, wenn wir jetzt alle da zusammen sind, dann haben wir eine Stimme und dann können wir dem Staat vorschreiben, was geschehen soll oder nicht. Wer stimmt damit überein? Jede Hand ging hoch, außer meine. Das war schrecklich. Und dann haben sie mich direkt gefragt, und wieso geht deine Hand nicht auch hoch? Und dann habe ich sie gefragt, wenn ihr jetzt solche Macht hättet und ihr würdet sagen, lieber Staat, wir suchen ein Sonntagsgesetz und ich halte den Sabbat, würdet ihr dann mein Anliegen auch bei dem Staat unterstützen? Oh, da war was los, das war interessant. Naja, das ist was anderes. Vorwort. Das Dokument Erklärung auf dem Weg, Kirche, Klerus und Eucharistie, ist eine Erklärung über den von Lutheranern und Katholiken erreichten Konsens zur Frage von Kirche. Wir haben schon so ein Dokument durchstudiert. Also ich gehe jetzt über andere Aspekte reden in diesem Dokument. Und dann möchte ich Bezug nehmen auf den Unterschieden zwischen meiner Konfession und dem allgemeinen Protestantismus. Dieses Dokument wurde so abgebildet hier, recht interessant, wo sie quasi Jesus zeigen auf dem Weg nach Emmaus mit den beiden Jüngern. Aber hier wird es gebraucht nach dem Bilde, dass die beiden der Katholizismus und der Protestantismus sind und dass sie auf dem Wege zur Einheit sind. Declaration on the way. Es kommt eine Zusammenkunft. Sie ist am Kommen. Einführung. Ich denke daher, dass ein Ziel aller, die dem Herrn wirklich und wahrhaftig dienen, sein sollte, die Kirchen wieder zu vereinen, die sich von Zeit zu Zeit auf unterschiedlicher Weise voneinander getrennt hatten. Warum nur? Und dann sagen sie, ja, weil das ist jetzt eine gute Zeit. 500 Jahre, das ist genug Spaltung, jetzt kommen wir wieder zusammen. Übereinstimmung über Kirche. So erkennen Lutheraner und Katholiken in ihren beiden kirchlichen Gemeinschaften das Merkmal der Apostolizität. Basierend auf dem ständigen Kontinuität im apostolischen Glauben lehren und praktizieren. Habt ihr mitbekommen, was da steht? Katholiken und Lutheraner stimmen überein, dass die Kirche auf Erden nicht abfallen kann. Da steht im Englischen, dass sie indefectible ist. Das ist ja interessant. In der Wahrheit bleiben und ihre Mission für die Menschheit und das Evangeliums Willen erfüllen wird. Also erstens sagen sie, wir stimmen überein, dass wir über diese apostolische Herkunft und dass das durchgezogen werden kann bis zur heutigen Zeit. Mit anderen Worten, dass die Führer die Nachkommen der Apostel sind. Das ist ja, was der Papst behauptet, dass er der Nachkommen Petrus ist. Also dieses Apostolizität, sagen sie, wir erkennen gemeinsam. Und dass die Kirche nicht abfallen kann, dass sie indefectible ist. Jetzt, was heißt das? Können wir fragen, das Wörterbuch, helfen uns da ein bisschen. Definition von diesem Wort, ohne Versagen, ohne Niedergang, bleibend, ohne Fehl. Mit anderen Worten, dass sie unfehlbar ist. Apostelgeschichte 20, Vers 3, aber sagt, und es erschien ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten, sich auf jeden von ihnen setzten. Lasst euch von niemanden, 1. 2. Thessaloniker 2,3, also der Heilige Geist wurde ausgegossen, sie waren einer Meinung. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Also die Bibel hat gewarnt, dass da ein Abfall kommen würde und dass man davor naja, aufpassen muss. Also eine Einheit kann zerstört werden durch einen Abfall. Aber jetzt behauptet die Kirche, da kann kein Abfall kommen. Luthers Scheinargument, päpstliche Unfehlbarkeit und persönliche Sündlosigkeit. Hier redet die katholische Kirche über Martin Luther, der gesagt hat, als ich in Rom war, habe ich gesehen, wie die Päpste und die Prälaten gelebt haben und das war die reine Katastrophe. Und dann sagen sie, dieser Mensch ist unfehlbar und sitzt auf seinem Thron und kann keinen Fehler machen. Und dann fragt dieses katholische Blatt, hat er denn nicht verstanden, dass nur wenn der Papst auf seinem Stuhl sitzt und ex cathedra redet, dass er da unfehlbar ist und dass das nichts mit seinem allgemeinen Lebensstil zu tun hat. Aber ist es nicht merkwürdig, dass Gott so wirkt durch Menschen, ungeachtet, was die Früchte sind? Die heuchlerischen Baptisten, zitieren sie Martin Luther, die nur zu gut wissen, dass ihr falscher Anspruch der Vorherrschaft des Papstes nicht bestehen kann, wenn er nicht als Person Heiligkeit beweist, fügen diesem Irrtum einen größeren hinzu. Sie bemühen sich, ihm den Ruf persönlicher Güte zu erschaffen, indem sie sagen, er könne nicht irren, da der Heilige Geist ihn niemals verlasse und Christus immer mit und in ihm sei. Da sagen sie, das ist nicht wahr, das hat die katholische Kirche nie gelehrt. Nur wenn der Papst ex cathedra redet, ist er unfehlbar. Dann konnte der Papst ja am Flugzeug sagen, ja, Martin Luther, komm, ich gebe ihm einen Kuss. Wir sind einig. Aber wenn er auf seinem Stuhl sitzt, dann sagt er was ganz anderes. Also das ist schon eine interessante Lehre. Und wie können sie sagen, dass die Kirche sich nie irrt, wenn Martin Luther sagt, sie hat sich geirrt? In der gemeinsamen Erklärung des US-Dialogs Runde 6 lehrte die von Autorität und Unfehlbarkeit in der Kirche, heißt es, lutherische und katholische Traditionen haben die gemeinsame christliche Hoffnung, dass die von Christus gegründete und von seinem Geist geleitete Kirche immer in der Wahrheit bleiben und ihre Mission für die Menschheit und des Evangeliums willen erfüllen wird. Also haben sie sich geeinigt, die Kirche ist unfehlbar. Sehen Sie ein Problem damit? Ich sehe ein Megaproblem damit. Übereinstimmung in der Ordination Geistlicher. Lutheraner und Katholiken stimmen überein, dass der ordinierte geistliche Dienst zu den wesentlichen Bestandteilen gehört, die den apostolischen Charakter der Kirche ausmachen und dass er durch die Kraft des Heiligen Geistes auch zur fortdauernden apostolischen Treue der Kirche beiträgt. Also wo kommt diese Macht der Ordination her nach diesem Dokument? Von der apostolischen Macht. Kann also nur übertragen werden in diesem Machtsystem. Es kommt also vom Papst runter auf die anderen. Dadurch bekommen die Bischöfe ihre Macht, dadurch bekommen die Priester ihre Macht. Darum kann der Papst bestimmen, Bischöfe, ihr dürft diese Sünde vergeben, Priester, ihr dürft nicht diese Sünde vergeben. Aber heute haben wir ein Jubeljahr, also Priester, ihr dürft jetzt auch die Sünde vergeben, die nur der Bischof vorher vergeben durfte. Und dann kriegt man solche irrsinnigen Lehren und dann behaupten sie, dass sie zufrieden sind damit. Göttlicher Ursprung des geistlichen Dienstes, Lutheraner und Katholiken bekräftigen gemeinsam, dass der ordinierte geistliche Dienst göttlichen Ursprungs und für die Existenz der Kirche notwendig ist. Geistlicher Dienst ist nicht einfach eine Delegierung von unten, sondern von Jesus Christus eingesetzt. Also hier haben wir dieses Machtsystem. Also Christus kann nicht einen berufen, um einfach nur anfangen zu predigen. Also, wie stehe ich dann? Weil ich habe keine Begnadigung vom Papst bekommen, um zu predigen. Dann habe ich also nicht das Recht zu predigen, oder wie steht das? Ich habe eine andere Berufung. Autorität der Geistlichkeit. Katholiken und Lutheraner stimmen auch überein, dass das geistliche Amt sowohl gegenüber als auch in der Gemeinschaft besteht und daher berufen ist, Autorität über die Gemeinschaft auszuüben. Wir sind im Mittelalter. Die Kirche wird mir sagen, was ich zu tun habe und was ich zu glauben habe. Wir sind wieder im Mittelalter mit diesem Dokument. Ich dachte, der Heilige Geist kann durch jeden Menschen wirken mit dem Wort Gottes. Tindal hat gesagt zum Papst, ich warte, dass der hinterm Pflug steht, mehr weiß von dem Erlösungsplan als du, lieber Papst, weil er das Wort Gottes jetzt in der Hand hat. Aber hier haben wir wieder das Umgekehrte. Eucharistische Gegenwart, darüber brauche ich ja nicht viel reden. Wir haben es ja in einem Vortrag schon gehabt, aber hier wird es wieder bestätigt. Die Kirche ist zudem der Tempel des Heiligen Geistes, des Heiligenden oder Heiligende. The Church is a, as well, sagt das Englische, the Temple of the Holy Spirit, the Sanctifier. Jetzt im Englischen ist es doppelsinnig. Wer ist jetzt derjenige, der heiligt? Ist es der Heilige Geist oder ist es die Kirche? Im Englischen ist es so geschrieben, dass die Kirche derjenige sein kann oder diejenige sein kann, die heiligt. Ganz gefährliche Aussagen. Anerkennen Lutheraner und Katholiken heute gegenseitig auf grundgelegener Ebene die Gegenwart von Apostolizität in unseren Traditionen. Also immer wieder wird das bestätigt, dass diese Apostolizität gegenwärtig ist und dass sie beide damit übereinstimmen. Was hat Luther denn davon gedacht? Komm, wir fragen mal The Christianity Today. Das ist, war früher Billy Grahams Zeitschrift. Und wir lesen da, was die darüber berichten. Inzwischen bekam er die Anweisung, mit einem biblischen Doktorat, Professor, an der Universität Wittenberg zu werden, also sie reden über Martin Luther, bei Vorlesung über die Psalmen und dem Studium des Römerbriefes sah er allmählich einen Ausweg aus seinem Dilemma. Tag und Nacht, jetzt zitieren sie, dachte ich unablässig darüber nach, bis Gott sich meiner erbarmte. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als die Gerechtigkeit zu verstehen, durch die der Gerechte durch Gottes Geschenk lebt, nämlich aus dem Glauben. Da fühlte ich, dass ich ganz und gar neu geboren und durch die geöffneten Pforten in das Paradies selbst eingetreten war. Dieser neuen Einsicht folgten weitere. Kirche war für Luther nicht mehr die durch apostolische Sukzession definierte Institution, sondern die Gemeinschaft derer, die Glauben erhalten hatten. Erlösung kam nicht durch Sakramente an sich, sondern durch Glauben. Die Vorstellung, der Mensch habe noch etwas Gutes an sich, genug um Gott zu suchen, war nicht theologisch fundamentiert, sondern wurde nur von Narren gelehrt. Demut war nicht länger eine Tugend, um Gnade zu verdienen, sondern die nötige Antwort auf Gnade als Geschenk. Also Martin Luther hat ganz offensichtlich eingesehen, dass die Kirche nicht mehr durch apostolische Sukzession definiert werden konnte. Es gab keine apostolische Sukzession. Wie sagt man das in Deutsch? Sukzession. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Also, die katholische Kirche und die lutheranische Kirche entschließen, dass es doch zusammen so geht und dass dieses System existiert. Und Martin Luther hat wegen diesem System gesagt, keine gemeinsame Sache mehr. Zwei unterschiedliche Berufungen. Eine durch das System der Apostel angeblich und das andere, weil Gott Menschen beruft, individuell. Eskatologische Dimension der Eucharistie. Jetzt wird es interessant, dieses Dokument. Katholiken und Lutheraner stimmen überein, dass die eucharistische Gemeinschaft als sakramentale Teilhabe, das haben wir ja schon in meinem vorigen Vortrag besprochen, und dass es ein Unterpfand ist, dass unser Leben in Christus ewig ist. Also in dieser Hostie, in dem Prozess, dass wir die zu uns nehmen, darin liegt das Leben, die nun mit Christus in den Himmel sind. So. In Christus ewig ist, unser Körper auferstehen wird und die jetzige Welt zur Verwandlung bestimmt ist, in der Hoffnung, dass wir uns mit den Heiligen aller Zeitalter vereinen, die nun mit Christus in den Himmel sind. Eucharistie und Kirche. Lutheraner und Katholiken stimmen überein, dass die gemeinsame Feier der Eucharistie ein wesentliches Zeichen der Einheit der Kirche ist und dass die Realität der Kirche als Gemeinschaft in der Eucharistiefeier verwirklicht und sakramental gefördert wird. Also darüber haben wir ja schon einen ganzen Vortrag gehalten, aber da kommt etwas dazu, was Interessantes. Und Lutheraner und Katholiken stimmen überein, dass im Sakrament des Abendmahls Jesus Christus persönlich gegenwärtig ist. Transsubstantion, darüber haben wir auch schon geredet. Er ist wahrhaftig, substanziell, als Person anwesend. Also haben sie ihren alten Glauben wieder aufgegeben, was das betrifft. Aber es geht weiter. Zweiter Abschnitt. Das Sakrament ist Gottes Gabe der Versöhnung und der Erlösung. Es kommt zuerst und wird uns geschenkt. Also wie wird man erlöst? Durch ein Brötchen in den Mund zu stecken. Während das Opfer das Lobopfer der Kirche ist, unsere Antwort auf Gottes Gabe, die Antwort umfasst im weiteren Sinne alle guten Taten, die aus dem Glauben kommen. Ich kann nicht glauben, dass Lutheraner sowas unterschreiben als gemeinsames Dokument. Also totale Werksausrichtung. Luther trug zu dieser Einsicht bei, als er betonte, dass in der römisch-katholischen Kirche eine vielfältige christliche Substanz erkannt werden muss. Denn er sah dort die wahre Heilige Schrift, wahre Taufe, das wahre Sakrament, die wahren Schlüssel der Sündenvergebung, das wahre Amt der Verkündigung und den wahren Katechismus. Ich glaube, ich kriege die Motten. Hat Martin Luther das gesagt, ja oder nein? Hat er im Katholizismus alle diese Dinge erkannt? Hat er da erkannt, diese Substanz, die wahre Heilige Schrift im Katholizismus? Oder war ein Kampf da, welches Wort das Wort Gottes war? War es die Vulgata mit ihren 2000 Fehlern oder mehr und ihren anderen Büchern, die sie da mit einbezogen hat, wo wir die bösen Geister mit Fischgallen austreiben? Ist das das Wort Gottes gewesen? Oder war es der überlieferte Text, den Martin Luther gebraucht hat, um uns die Bibel zu geben? Die wahre Taufe? Das wahre Sakrament des Altars, also die Eucharistie, die wahren Schlüssel der Sündenvergebung durch das Priestertum, das wahre Amt der Verkündigung und den wahren Katechismus.